Vielen Dank. Das, was ich präsentieren möchte, schließt wirklich exakt an Stefan Kaufmanns Vortrag an. Ich möchte eigentlich nur einen Punkt Ihnen ganz kurz sozusagen in Erinnerung rufen, nämlich, dass ich nicht Soziologin, sondern Literaturwissenschaftlerin bin. Und das heißt, meine Methode, und das bedeutet auch mein Blickwinkel auf die Sache, ist ein deutlich anderer, auch wenn ich an vielen Stellen sogar praktisch die Zitate aus den gleichen Büchern bringe. Was mich interessiert, ist die Frage, was sind die epistemologischen Implikationen der Rede oder der Bilder vom Feind als Netzwerk oder Schwarm? Das heißt, die Herangehensweise ist so ein bisschen ähnlich wie das, was Philipp Sarrazin mit der Infektion gemacht hat. Was sind die Implikationen? Natürlich auch die nicht nur epistemologischen, sondern die sozialen Implikationen dieses Diskurses. Ne, also so möchte ich mich verstanden wissen. Gut, die ebenso imperiale wie phrasenhafte Sicherheitsdoktrin, die die Bush-Regierung ein Jahr nach 9/11 der Öffentlichkeit präsentierte, beschreibt, sie wurde heute auch schon zitiert, ich weiß noch nicht mehr von wem, Stefan? Naja. Der Öffentlichkeit präsentierte, beschreibt ein neues Gefahrenpotenzial, das definitiv die Bedrohungsszenarien des Kalten Krieges verabschiedete. Ich zitiere: "Enemies in the past needed great armies and great industrial capabilities to endanger America. Now, shadowy networks of individuals can bring great chaos and suffering to our shores for less than it costs to purchase a single tank. Terrorists are organized to penetrate open societies and to turn the power of modern technologies against us." Mit den schattenhaften Netzwerken, shadowy networks, wird hier auf den ersten Blick ein Terminus aufgerufen, der scheinbar die verschwörungstheoretischen Bilder von kommunistischer Unterwanderung und Raids under the beds reaktiviert. Auf den zweiten Blick sieht man allerdings, dass die neuen bedrohlichen Netzwerke keine straff organisierten Unterwanderungsverbände mehr sind, von einer fernen Zentrale gesteuert und von einer politischen Ideologie angetrieben, wie sie Weiland J. Edgar Hoover etwa imaginierte über die kommunistischen Netzwerke. Weil diese Netzwerkgeschichte, also die Netzwerkmetapher für den Feind, ist sehr, sehr alt. Das fängt nicht erst jetzt mit Ronfeld und Archia an. Den Feind als Netzwerk zu beschreiben, ist durchaus nicht neu. Was neu ist, ist die Struktur der Netzwerke. Gesprochen wird von Networks of Individuals, was ganz wichtig ist, also der Feind wird damit sozusagen aus einem Verband herausgelöst. Es sind Individuen, die, auch das impliziert die Schattenmetapher, nicht nur shadowy, sondern auch shady sind, zwielichtig, angesiedelt auf einer zunehmend verschwimmenden Grenze zwischen individueller Straftat und politischer Intention, zwischen Kriminalität und Kriegführung. Was noch schlimmer ist, sie arbeiten, wie der Text mit Besorgnis vermerkt, ungeahnt billig und effizient. Ihre Terrorakte kosten weniger als ein einzelner Panzer. They turn the power of modern technologies against us. Der Feind schlägt uns, mit anderen Worten, mit unseren eigenen Waffen. Besser gesagt, er schlägt uns, so der Gedanke der Sicherheitsdoktrin, indem er unsere zivile Technologie in eine Waffe verwandelt. Worum es mir im Folgenden gehen wird, ist die Transformation im Bild des Feindes, die sich in dieser neuen Rede von Netzwerken und ihren Varianten, den Schwärmen und Infektionen niederschlägt. Carl Schmitt, der hier ja auch schon mehrfach zitiert wurde, nannte, Theodor Däuble zitierend, den Feind unsere eigene Frage als Gestalt. Das ist eine Zeile aus einem Poem von Theodor Däubler, der Feind ist unsere eigene Frage als Gestalt, und verwies damit auf die epistemologische Grundlage jeder Feindschaft und Feinderkennung. Wir müssen eine Gestalt vom Feind haben, um ihn zu identifizieren, ihn antizipieren und bekämpfen zu können. Und diese Gestalt, dieses Bild des Feindes, formatiert nicht nur alle Arten und Strategien der Abwehr, sondern verweist auch immer schon auf etwas an oder in uns. Der Feind ist unsere Frage, er figuriert etwas, das uns in Frage stellt, eine Seite unserer selbst, die uns widerspricht, uns bedroht und uns Sorge bereitet. Das heißt auch, dass nicht nur der Feind erkannt, das heißt in seiner Struktur, in seiner Operationsweise analysiert werden muss, sondern dass die Gestalt des Feindes auch etwas erkennen lässt über die Gemeinschaft, die ihn abwehrt, über ihre soziale, mediale, technologische und politische Verfasstheit. Was an der neuen Rede vom Feind als Netzwerk vielleicht zuallererst ins Auge fällt, ist, das mag paradox sein, ihre weitgehende Suspendierung von politischen Kategorien. Es geht nicht so sehr darum, was die Intentionen und Programmatiken des Feindes sind, nicht so sehr darum, warum und in welcher Weise er unser Feind ist, sondern darum, wie er operiert. Der Feind wird entpolitisiert. Entweder indem man ihn, wie in der Rhetorik der Sicherheitsdoktrin, zum vereinzelten Individuum und zum Kriminellen erklärt oder indem man ganz einfach, und das machen zum Beispiel Akia und Ronfeld, heuristisch absieht von seiner politischen Agenda. Die Aufzählung, die Stefan Kaufmann gegeben hat von Akteuren in Networks, die ja also von sozusagen durchaus verhältnismäßig zivilen Globalisierungsgegnern bis hin zu, also über Drogenkartelle bis hin zu Al-Qaida geht, zeigt, dass es überhaupt nicht darum geht. Drogenkartelle haben natürlich keine politische Agenda, sonst sind ganz einfach Kriminelle. Die Leute, die im Battle of Seattle sich zusammengeschlossen haben, um zu demonstrieren, haben ganz unterschiedliche Agendas und sind auch nicht in dem Sinne wiederum Feinde oder Kriminelle und so weiter. Das Wissen vom Feind wird damit Organisationsanalyse. In aller Trockenheit zeigt sich das bereits in der ersten und bahnbrechenden Studie von John Archia und David Ronfeld, die schon 1998, also vor 9/11, im Auftrag der RAND Corporation eine Theorie von Networks und Networks vorgelegt haben. Ich erzähle Ihnen jetzt zum Teil Sachen, die Ihnen Stefan Kaufmann auch schon erzählt hat und auch irgendwie besser, aber gut. Network ist das Operieren in kleinen, dispersen Einheiten, die intensiv, aber auch selektiv miteinander kommunizieren, nicht hierarchisch strukturiert sind und weniger von Befehlsflüssen als von gemeinsamen Doktrinen und Narrativen zusammengehalten werden. Netwar als Organisationsform und Taktik verbindet darum terroristische Gruppen wie Al-Qaida mit kriminellen Organisationen wie den chinesischen Triaden oder den kolumbianischen Drogenkartellen, aber auch, ich habe es bereits mündlich gesagt, mit dezentralisierten Aktivistenbewegungen wie ATTAC oder sogar, sehr aktiven NGOs. Ich zitiere aus Akia Ronfeld. The term Netwar refers to an emerging mode of conflict. Und dann in Klammern and crime. Conflict ist sozusagen der politische Terminus and crime ist die kriminelle Seite der Sache. At all societal levels, short of traditional military warfare, in which the protagonists use network forms of organization and related doctrines, strategies and technologies attuned to the information age. The protagonists are likely to consist of dispersed organizations, small groups, and individuals who communicate, coordinate, and conduct their campaigns in an interneted manner, often without central command. Also diese Sache without central command oder das, was die leaderlessness, Führerlosigkeit nennen, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Thus, for example, Netwar is about the Zapatistas more than the Fidelistas, also die Anhänger Fidel Castros, Hamas more than PLO, the American. Es ist interessant, wie sozusagen die alten und die neuen Modelle hier gegeneinander gestellt werden, die ja durchaus gleichzeitig existieren. The American Christian Patriot Movement more than the Ku Klux Klan and the Asian Triads more than the Cosa Nostra. Wo das Spektrum des Netwar von der Planung terroristischer Anschläge über Drogenhandel und Hacking bis zu Bürgerinitiativen und Menschenrechtsgruppen reicht, zeigt sich ein Formalismus der Analyse, der die Frage nach guten oder bösen politischen oder wirtschaftlichen Interessen zugunsten eines reinen Blicks auf Taktiken und Operationsmodi suspendiert. Der Blick auf Networks ist der kühle Blick auf eine vielfältige Avantgarde der Kommunikationsgesellschaft, deren einziger gemeinsamer Nenner in the use of network forms of organization, doctrine, strategy and technology attuned to the information age ist. Der eigentliche Feind der Netzwerke sind damit nicht dieser oder jener politische Gegenspieler, sondern der Staat als solcher. Jede Form der hierarchischen, formalisierten und regularisierten Organisation. Die neuen Netzwerke sind, folgt man Akia und Ronfeld, eine Kriegsmaschine im Sinne Deleuze-Gattaris, deren Furor, das ist ein Terminus, den Deleuze-Gattari in Bezug auf die Kriegsmaschine verwenden, sich der avanciertesten Formen der Kommunikation und Logistik bedient. Und sie sind auch, wiederum ganz nach Deleuze, Rhizome, miteinander verbundene, aber nicht zentral kontrollierte Cluster. Der Begriff des Clusters ist auch sehr wichtig in der Network und Network-Theorie. Cluster von Personen, die wiederum Bündel von Gruppen bilden, welche relativ eigenständig operieren können, deren Konstellation sich verändern kann und die sich miteinander austauschen und die auch Mitglieder zum Teil miteinander austauschen. Die avancierteste Form, die Akiya und Ronfeld beschreiben, ist das All-Channel-Network. Akiya und Ronfeld machen sozusagen eine Typologie von Netzen. Und ein Netz kann natürlich auch eine vollkommen lineare oder eine baumartige Struktur sein. Das wurde in Ihrem Beitrag, glaube ich, auch nochmal dran erinnert. Das Netzwerk, um das es jetzt geht, ist eben das sogenannte All-Channel-Network. Das heißt, ein Netzwerk, auf dem sich ganz viele auf allen Ebenen befindliche Verknüpfungen, die natürlich auch ganz hochgradig redundant sind. Ne? Also die Idee ist fast, jeder kennt jeden, jeder kann mit jedem reden und sozusagen, es gibt immer mehrere Mitglieder einer Gruppe, die wiederum mit mehreren anderen Mitgliedern verschiedener anderen Gruppen irgendwie auf einer informellen und sozusagen unvermittelten Ebene kommunizieren können. Als genau solch ein All-Channel-Network hat vor kurzem der Psychiater und frühere CIA-Experte für islamischen Fundamentalismus Mark Sageman das beschrieben, was derzeit in den Medien gern pauschal als die islamistischen Terrornetzwerke oder schlichtweg Al-Qaida genannt wird. Sageman nennt das anders, aus dem Grund, dass Al-Qaida eigentlich nur ein Teil eines noch größeren Netzwerks ist, das er den salafischen Dschihad nennt. Und das umfasst sozusagen Al-Qaida, aber auch andere Bewegungen. Die Cluster oder Kleingruppen des salafischen Dschihad unterhalten vielfältige, disperse und redundante Verbindungen untereinander, ohne einen Führer oder eine spezifische Kommandoebene für ihre Kooperation zwischenzuschalten. Die Bewegung mag, und das ist, glaube ich, sehr wichtig für diese Struktur des Netzwerks, charismatische Lehrer- und Führerpersönlichkeiten haben, aber die Koordination, also die operative Koordination ihrer Anschläge, ebenso wie die Rekrutierung gewaltbereiter Mitglieder, geschieht laut Sageman durchaus nicht von oben, sondern in der Eigeninitiative kleiner Gruppen von jungen Männern. Also man kann das auch sagen, was Sageman da geliefert hat, das ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Buch, das heißt Understanding Terror Networks, das ist eine Männer-WG-Theorie von Al-Qaida. Die Idee ist, erst kommt die Männer-WG und dann fangen die an, sich sozusagen untereinander zu radikalisieren und dann erst nehmen die Kontakt auf mit anderen Gruppen. Diese Gruppen, die die kanadische Polizei aufgrund ihrer Unauffälligkeit platterdings Borgs nannte, Bunch of Guys, weil die waren einfach nichts anderes als ein unspezifischer Bunch of Guys, die zusammen wohnten und irgendwie zusammen halal. Der Witz, also das ist nicht nur die Männer-WG-These, sondern die Halal-These der Terrornetzwerke, die geht so, das sind sehr häufig junge Männer, die weg von zu Hause in westlichen Ländern zum Beispiel studieren und die sich zunächst einfach mal dadurch zusammenfinden, dass sie Halal essen wollen und dass sie dann eben in Moscheen fragen, wo finde ich denn einen Fleischer, der mir eben koscher ist auch nicht das richtige Wort, im Halal-Fleisch verkaufen kann. Ja? Und auf diese Weise finden die sich, deshalb sind die Moscheen wichtig, weil die sich fremd fühlen, weil die bestimmte Art von Essen essen wollen und auf diese Weise finden die sich zusammen, dann ziehen die zusammen und dann gibt es überhaupt erst diesen Prozess der Ideologisierung. Ja. Sie planen ihre Aktivitäten in Eigenregie, für die sie erst in einem relativ späten Stadium Billigung und Unterstützung von anderen Gruppen und Autoritäten des Netzes suchen. Man wird nicht rekrutiert, sondern, so Sageman, man bewirbt sich bei Al-Qaida wie bei einem guten College. Sagemans Schlussfolgerung, die auf Interviews mit Gefangenen oder abtrünnigen Kämpfern basiert, lässt von der verbreiteten Vorstellung eines Führers Osama bin Laden wenig übrig.
My account of the global Salafi jihad is mostly of a self-engendered network with unusual characteristics of robustness and flexibility rather than of one created by the intention of Bin Laden. This perspective may trouble some people.
Und das tut sie auch. Das Verstörende an diesem Modell des Netzwerks ist, dass es mit vielen liebgewordenen Annahmen über clandestine politische Bewegungen bricht. Die verschwörungstheoretischen Vorstellungen von Netzwerken aus dem Kalten Krieg implizierten immer eine Hierarchie der Befehlsinstanzen und der Geheimhaltung, eine heimliche Zentrale oder ein Invisible Government einerseits und hochgradig manipulative Rekrutierungsformen irgendwo zwischen Verführung und Gehirnwäsche andererseits. Also das sind immer zwei Sachen, die also ganz besonders in den 50er, 60er Jahren zusammengehören. Einerseits die Vorstellung einer kommunistischen Verschwörung, die organisiert ist wie ein Kraken, also mit Kopf und langen Armen, und Rekrutierung als etwas, was sozusagen die Leute praktisch jenseits ihrer eigenen Interessen komplett manipuliert. Ja, kurz vor Gehirnwäsche. Das Modell des Netzwerks, also dieses neuen Netzwerks, suspendiert diese aporetische Gegenüberstellung von Freiheit versus Manipulation, die den Kalten Krieg und die Rede vom Verrat im 20. Jahrhundert dominierten. Die neuen Netze sind Graswurzelbewegungen, selbstgesteuert und ohne klare Ränder. Noch überboten werden die Implikationen des Netzmodells allerdings von einem anderen, verwandten Modell, Swarming. Das ist nicht das Gleiche und wir haben auch schon in der Diskussion um Stefan Kaufmann davon geredet, was sozusagen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede sind. Ich werde nachher sehr viel mehr über Swarming erzählen und vielleicht wird das dann auch klarer. Wobei ich nicht nur, wie Stefan Kaufmann es gemacht hat, über Swarming rede als militärische Angriffstaktik, sondern generell eigentlich versuche, dieser Frage nachzugehen, was ist impliziert, wenn man von Schwärmen redet? Was ist sozusagen der epistemologische Kern dieses Modells, der für ganz unterschiedliche Anwendungen dann eben sozusagen aus der Biologie herausgezogen wird, mathematisiert wird und dann sozusagen in ganz andere Anwendungsbereiche hineingebracht wird? Swarming ist Swarming als Angriffstaktik im engeren Sinne oder weitergefasst als Organisationsstruktur des Schwarms definiert die Konzepte von Steuerung und Handlungsfähigkeit vollkommen neu. Es ist darum kein Zufall, dass die Network-Experten Arkia und Ronfeld dem Swarming ihr nächstes Buch gewidmet haben, das sie emphatisch The Future of Conflict, die Zukunft der Kriegführung nennen. Und genau auf diese Zukunft bezieht sich eben mein Titel, Die Feinde der Zukunft. Also die zukünftigen Feinde. Swarming ist eine Angriffstaktik, die die Errungenschaften moderner Informationstechnologie und damit die Möglichkeit der permanenten Kommunikation kleinster Einheiten miteinander und die Vorzüge selbstgesteuerter, verstreuter Akteure zu einer völlig dezentralisierten Form der Kriegführung integriert. Swarming is seemingly amorphous, but is a deliberately structured, coordinated strategic way to strike from all directions by means of a sustainable pulsing of force and or fire. Als Angriffstaktik regulärer Truppen, ebenso wie als Vorgehen terroristischer oder krimineller Netzwerke, ist Swarming eine Taktik, die die unhierarchische und führerlose Struktur des Netzes in ein Modell der koordinierten gemeinsamen Bewegung überführt. Die Metapher des Schwarms, deren epistemologische Implikationen noch zu betrachten sind, löst damit genau jenes Paradox von Kontrolle versus Selbststeuerung, gemeinsamem Ziel versus situationsadäquater Eigeninitiative, das die Krux der politischen und militärischen Steuerung in der Moderne gewesen war. Aber das Modell des Schwarms impliziert, ähnlich wie das Phantasma von der Infektion und ihrer Abwehr durch Quarantäne, das Philipp Sarrazin in Antrax und auch gestern hier nochmal beschrieben hat, mehr als eine Reform militärischer Taktik. Und das ist jetzt der Punkt, an dem ich sozusagen die taktische Seite der Sache verlasse und mich tatsächlich in die Biologie etwas hineinbegeben werde. Wo das Infektions- oder genauer Biowarfare-Phantasma eine assoziative Brücke zwischen unsichtbaren Attentätern und unsichtbaren Erregern schlägt, das ist eben die These von Philipp Sarrazins Buch Antrax, so verbindet das Modell des Schwarms und des Schwärmens Militärtechnik mit den Organisationsformen des Lebens. Und das finde ich einigermaßen erstaunlich. Das Modell für schwärmende Truppen oder Terroristen nämlich sind Tiere. Genauer gesagt, einerseits die hochkomplexen Formen der Arbeitsteilung und Kommunikation bei sozialen Insekten, andererseits die scheinbar mühelose Koordination von kollektiven Bewegungen, etwa bei Vogel- oder Fischschwärmen. Und um das vielleicht noch, wir haben uns da schon vorhin drüber unterhalten, es geht wirklich nur um die Frage, wie funktioniert diese Koordination und Kommunikation zwischen den Tieren. Swarm Intelligence, wie das heute genannt wird, ist keinerlei Form von Verhaltensforschung oder so. Die fragen nicht, warum machen die Tiere das, was bringt denen das innerhalb ihres Biotops, sondern nur, wie schaffen es Fische so nebeneinander herzuschwimmen, dass sie nicht aneinander stoßen, anders als die Schafe, von denen Dirk Becker geredet hat. Spätestens im Modell des Schwarms wird damit das Tier zum unhintergehbaren epistemologischen Paradigma für eine menschliche Kulturtechnik, die des Krieges. Tiere liefern die Modelle für hocheffiziente Koordination und Kommunikation. Tiere figurieren, wie sich Gruppen zu sammeln, zu steuern und zu bewegen haben. Arkia und Ronfeld sind sich über diese gleichsam biologische Fundierung ihrer Theorie des Swarming gänzlich im Klaren, wenn sie in einem langen, einleitenden Kapitel einen ausführlichen Abriss der Geschichte des Wissens über soziale Insekten, insbesondere der Bienen, liefern, mit der entscheidenden Entdeckung innerhalb dieser, also von der Antike her reichenden Erforschungsgeschichte der Bienenschwärme, über die es eben, also schon aus der Antike Abhandlungen gibt, mit der entscheidenden Entdeckung, dass es durchaus nicht die Königin ist, die die Bewegungen und Arbeitsabläufe des Schwarms in irgendeiner Weise koordiniert. Die entscheidende Verschiebung im Denken des Feindes, wenn man so will, die Zukunft der Feindschaft, the future of conflict, oder hier the future of enmity, liegt damit in einer fundamentalen Verschiebung des Terrains. Dieses Terrain, das zum Schauplatz und zur Basis aller Feindmodellierungen zu werden scheint, ist das Leben selbst. Das Organische, die Organisationsformen und Techniken des Lebens, die Vivisysteme der Tiere, nicht aber die menschliche Gesellschaft und auch nicht die Kriege der klassischen Moderne, eben mit ihrer Emphase auch auf Mensch-Maschinen-Hybriden und so weiter, sondern man versucht das sozusagen rein im Biologischen zu modellieren. Und das finde ich ziemlich interessant. Es geht um eine Verschiebung, die sehr viel weiter reicht als eine Transformation von Feindbildern und Bedrohungsszenarien. Es geht um ein Denken des Lebens als System, ein Denken, das in letzter Konsequenz ein politisches herausfordert, das noch immer in Termini von Hierarchie und Kontrolle, Inklusion und Exklusion, Befolgung und Transgression von Regeln, Eingrenzung und Abgrenzung strukturiert ist. Diese Art des modernen Politischen, wie es Foucault sozusagen oder mit Foucault und mit Agamben und all diesen wird sozusagen vollkommen verabschiedet, nicht kritisiert oder so, sondern es ist sozusagen ein völliger Paradigmenwechsel, der hier, glaube ich, stattfindet. Oder es ist ein anderes paralleles Paradigma, das politische zu denken. Was nun ist das Faszinosum von Schwärmen, einmal abgesehen vom antiautoritären Charme eines Verzichts auf Führer, einer Steuerung ohne Zwang, einer Koordination ohne Kontrolle. Schwärme sind, wenn man so will, die Geburtsstätten der Intelligenz. Sie machen aus ziemlich vielen, ziemlich dummen Akteuren mithilfe von ziemlich wenigen, ziemlich einfachen Regeln enorm komplexe, sehr effiziente und im Idealfall auch sehr widerstandsfähige Gesamtgebilde. Neuere Forschungen haben vor allen Dingen die Kommunikationsformen sozialer Insekten in den Blick genommen, die die Emergenz von komplexem Verhalten aus einfachen Einheiten überhaupt erst möglich machen. Diese Kommunikation besteht nicht im Gebrauch von Zeichen, sondern in der Bewegung der Einzeltiere selbst. Ich bringe jetzt ein Beispiel über die Futtersuche der Ameisen. Vielleicht wissen Sie das auch alles, aber ich nenne es jetzt trotzdem. Ameisen hinterlassen auf dem Weg zu einer Nahrungsquelle eine Pheromonspur. Zunächst mal schwärmen die völlig unzielgerichtet aus. Wenn man sagen würde, es ist vielleicht nicht das ökonomischste Verfahren, irgendwie Essen zu orten, indem man einfach in alle Richtungen rennt. Es gibt andere Tiere, die können Nahrungsquellen orten, zum Beispiel durch Geruch oder auch indem sie sich umgucken. Ne? Nicht so die Ameise. Die Ameise rennt einfach los. Und es sind viele und die haben Beinchen und sind auch relativ schnell für ihre Körpergröße. Also rennen die erstmal sozusagen in alle Himmelsrichtungen. Ist eine geeignete Nahrungsquelle gefunden, kehrt die Ameise auf dem gleichen Weg zurück, hinterlässt wieder eine Spur, die wiederum andere Tiere anlockt, diesen Weg auch auszuprobieren und erfolgreich zurückzukommen. Und auf diese Weise verbreitert sich die Spur oder wird intensiver, weil sie eine effiziente Spur ist. Und dann probieren andere Ameisen diese Spur auch aus, einfach weil die stärker riecht, ja, sozusagen. Ja, also die spüren die Pheromone und das ist sozusagen ein reines Additionsmodell. Eine erfolgreiche Spur, das heißt nah und kommt mit Futter zurück, bildet schneller eine breite Autobahn von mehreren Tieren, die diese Spur auch ausprobieren, als eine nicht erfolgreiche Spur. Auf diese Weise optimiert sich durch die schiere Häufigkeit oder durch die Menge der Individuen die Futtersuche. Ähnlich koordinieren sich Vögel oder Fischschwärme einzig und allein, das ist jetzt eine ganz andere Geschichte, aber es geht auch wieder um das, um sozusagen die Addition sehr, sehr einfacher Verhaltensmuster oder Verhaltensregeln zu einem sehr komplexen Gleichgewicht oder einer sehr komplexen Koordinationsleistung. Die koordinieren sich ausschließlich durch eine relativ geringe Anzahl von Verhaltensregeln, die da sind. Die Orientierung jedes einzelnen Tiers am Zentrum, an der dichtesten Stelle sozusagen des Schwarms, das Halten eines Abstands vom Nebenmann, das Anpassen des Tempos und auszumachen, in welche Richtung die Gesamtbewegung geht. Und auf diese Weise schaffen die es eben wirklich völlig, auch sehr, sehr schnell die Richtung gesamt zu wechseln. Man kann das sehr schön sehen bei Fischschwärmen, wie die also innerhalb von Sekundenbruchteilen alle in eine andere Richtung schwimmen können, ohne eben, wie gesagt, das zu tun, was Menschen oder überhaupt ja Säugetiere, die nicht besonders gute Schwärmer sind, tun würden, nämlich sich anzurempeln. Die Koordination der Einzelindividuen in der Gruppe funktioniert also durch etwas, was zugleich Interaktion, Kommunikation und Anpassung an die Umwelt ist. Durch die schiere Menge entsteht so aus einfachsten Handlungstypen ein komplexes Gesamtverhalten, das allerdings weder als Analyse von Einzelaktionen noch als Blick auf das Ganze beschreibbar ist. Es ist vielmehr eine Struktur, die nur als System von Relationen, also als Gesamtzusammenhang vieler Elemente, verstehbar ist, nicht aber von einem einzigen Punkt her, also einer Befehls- oder Orientierungsinstanz oder auch der Determinierung des Verhaltens durch Umwelt. Also sozusagen die klassischen Modelle von Art-Umwelt-Anpassung gehen da auch nicht mehr oder müssen sozusagen erweitert werden. Schwärme sind so das Inbild der komplexen Verknüpftheit aller mit allen, ohne dass diese Verknüpfung auf eine einzige Quelle rückführbar wäre. Schwarmsysteme haben darum einerseits den Vorteil, sich leichter an Umweltveränderungen anpassen zu können, sich weiterentwickeln zu können und den Ausfall oder die Störung einzelner Elemente recht gut kompensieren zu können. Andererseits sind sie, gemessen an hierarchischen oder linearen Uhrwerklösungen, also technischen Lösungen, relativ umständlich. Eine technische Lösung wäre ein Ortungssystem für die Nahrung zu entwickeln, dass man gar nicht erst in die falsche Richtung laufen muss. Das wäre sozusagen, oder man hat Spezialisten. Es gibt dann eine bestimmte Ausprägung im Ameisenschwarm und die wissen, wie man am schnellsten Nahrung findet. Die schwärmen zuerst aus und so weiter. Das wäre sozusagen ein modernes Paradigma der Nahrungssuche. Das nachmoderne oder schwärmerische Paradigma ist Redundanz, Umständlichkeit, losrennen, viele machen das Gleiche und machen das zur Not auch umsonst. Vor allem aber sind Schwärme nicht oder schwer kontrollierbar. Sie können, ebenso wie hochverknüpfte Netzwerke, nicht einfach von außen umdirigiert oder abgeschaltet werden und ihre innere Dynamik ist schwer vorhersehbar. Die einzige Möglichkeit, sie zu steuern oder auch zu bekämpfen, besteht darin, ihre interne Logik zu nutzen. Schwarmstrukturen zu verstehen, bedeutet darum ein Denken, das sich von traditionellen Analysen verabschiedet, die entweder vom Einzelelement oder von der Gesamtgestalt ausgehen und die Kontrolle oder Entwicklung als lineare Prozesse denken. Wenn neuerdings diese Formen der Netze und Schwärme zu bevorzugten Modellen komplexer und dezentralisierter menschlicher Sozialität werden, dann hat diese Transformation des Denkens sehr viel mit einer Transformation des Politischen zu tun, sowohl was die Formatierung der Feinde wie die der eigenen Gesellschaft angeht. Kategorien wie individuelle Handlungsfähigkeit, Entscheidung, Konsens und Dissens oder Gemeinschaft und Feindschaft transformieren sich unter der Einsicht in unsere globale, unausweichliche Vernetztheit. Worauf es ankommt, ist ein Verständnis dieser Vernetztheit und ihrer Konsequenzen auf allen Ebenen unserer Existenz, sei es die Politik knapper werdender Ressourcen, sei es Ökologie, Verkehr, Wirtschaft oder Datentransfer. Es geht nicht zuletzt dabei um die Einsicht, dass wir immer schon vernetzt sind mit dem, was wir den Feind nennen. Der Feind ist ein Netzwerk, in dem er Teil unseres Netzwerks ist. Es sind aber nicht so sehr die Experten in militärischen und politischen Thinktanks, vielleicht auch nicht die Visionäre deutscher oder amerikanischer Trendfestivals, die sich im Moment also intensivst mit einerseits Networking und vor allen Dingen diesem neuen Schwarmbegriff oder wie das bei Howard Rheingold heißt, Smart Mobs, beschäftigen. Und Rheingold ist ein sehr, sehr gutes Beispiel für eine absolute, sozusagen multifunktionale, sich auf alles anwenden lassende Trivialisierung von Swarm Intelligence. Sondern es sind, und jetzt komme ich mit einem Beispiel aus der Literatur, es sind die Gedankenexperimente populärer Thriller, die den epistemologischen und politischen Implikationen des Schwarmmodells vielleicht am scharfsichtigsten nachgegangen sind. Ja, ich bin mal gespannt, ob irgendjemand von Ihnen das Buch gelesen hat, von dem ich sprechen werde. Vor 2 Jahren erschien der fast 1000-seitige, routiniert heruntererzählte Roman von Frank Schätzing mit dem lakonischen, aber für unser Thema einschlägigen Titel Der Schwarm. Jetzt mal Hand aufs Herz, hat das du hast es gelesen, ja. Das wundert mich gar nicht. Okay, dann gut. Das ist der Vorzug des Germanistseins. Ne? Okay. Dass sich der Schinken fast 2 Jahre lang in den Bestsellerlisten hielt, hat nicht nur damit zu tun, dass er auf eine spannende Weise sehr viel Wissen über Meeresbiologie und Geologie vermittelt, sondern wohl auch, dass er einen Nerv trifft. Den Nerv eines Bedrohungsszenarios, das den Horror von 9/11 mit dem Grauen angesichts der Verheerungen nach dem Tsunami an Weihnachten 2004 verbindet. Schätzing, wobei das Buch lange, also das ist in irgendwie den Jahren vor 2003 geschrieben worden ist, von diesem Tsunami weiß der Mann noch nichts, aber es entwickelt genauso ein Szenario. Schätzing entwirft einen Krieg, einen Angriff auf die Menschheit, der gerade darum so verheerend ist, weil er von einer gänzlich vernachlässigten, scheinbar völlig harmlosen Seite herkommt, nämlich den Tieren. Innerhalb nur weniger Wochen, so Schätzings Szenario, werden nicht nur Fische und Meeressäuger plötzlich aggressiv gegen Menschen und Schiffe, sondern es tauchen seltsame Mutationen bekannter Lebewesen auf. Tiefseeschlammwürmer mit überdimensionierten Kiefern, Hummer, die hochtoxische Mikroalgen enthalten, Muscheln, die Schiffsschrauben blockieren können. Schiffskollisionen, massenhafte, ja, was ist da? Schiffskollisionen, massenhafte Vergiftungen, von Walen angegriffene Schwimmer und schließlich eine von unterseeischen, muss man sagen, Methanverpuffungen ausgelöster Tsunami, der Nordeuropa von der Landkarte wäscht, sind die Folge. Natürlich fragt sich von einer amerikanischen Generalin, die interessanterweise eine asiatische Version von Condi Rice ist, diese einberufene Expertentruppe eine ganze Weile lang, sehr traditionell, ob nicht arabische Terroristen, also ein ganz bereits vertrauter Feind, ganz einfach den Rohölmarkt manipulieren wollen. Irgendwann aber wird klar, dass es sich hier nicht um Terroristen, sondern um Tiere handelt, die den Menschen angreifen. Große und kleine Tiere, vom Methan abbauenden Bakterium bis zum Blauwal sind es, die Schiffe zum Kentern bringen und schließlich einen ganzen Kontinentalhang abrutschen lassen, um sich der Menschen zu entledigen. In dieser Krise sind Walschützer und Meeresbiologen plötzlich nicht mehr die Verkörperungen eines ökologischen Gewissens, als einfach die besseren Analysten, genau deshalb, weil sie biologische Emergenz denken können. Was sie finden, ist eine extrem hochentwickelte Intelligenz, die nichts anderes ist als die Aggregation einer riesigen Menge von Amöben. Ein Schwarm, den die ratlosen Forscher die Irr nennen, mit Y. Diese Intelligenz ist fähig, Krieg als Ökokatastrophe zu führen, eine Form der Kriegführung, die alle Konzepte von Biowarfare überbietet, weil sie in globale ökologische Prozesse eingreifen kann. Was diese Instanz der biologischen Intelligenz tut, ist nichts anderes als avancierteste Biotechnologie. Sie erzeugt ihre Waffen in Form von mutierten Krabben und mutierten Bakterien. Aber anders als der Mensch weiß diese Intelligenz sehr genau, welche ökologischen Folgen ihre Mutationen haben werden, eben zum Beispiel der Abrutsch des Kontinentalhangs. Anders als die Form menschlicher Kriegführung, die immer auf den Einsatz von Mensch-Technik-Hybriden angewiesen ist, anders auch als menschliche Biotechnologie, die nie wirklich den Überblick über die systemischen Konsequenzen ihrer Eingriffe ins Leben hat, arbeitet diese organische Intelligenz mit dem, was sie selbst ist und was sie selbst am besten kennt, nämlich organisches Leben. Sich der Menschen zu entledigen, die die Meere verseuchen und überfischen, ist aus dieser Perspektive nichts anderes als eine ökologisch stabilisierende Maßnahme, ein kleines Eingreifen in einen Teil des Netzwerks, der sich zum Schaden des Gesamtsystems auswirkt, in dem Fall der Mensch. So aberwitzig das klingen mag, soweit mein Referat dieses Romans. So aberwitzig das klingen mag, und viele fanden das aberwitzig und haben sich natürlich auch mokiert über den Erfolg dieser doch etwas hanebüchenen Schmonzette. Die Süddeutsche Zeitung rezensierte das Buch unter dem Titel Angriff des Killerschleims. So präzise recherchiert ist es doch. Denn der Kern des Szenarios, ein hochintelligenter Schwarm aus einfachsten Einzelorganismen, der alle möglichen Formen annehmen, sich dissoziieren und assoziieren kann, ohne irgendeine Instanz der Leitung und Kontrolle, greift zurück auf die ersten Forschungen zum Thema Selbstorganisation, die in den 70er Jahren von Evelyn Fox Keller und Lee A. Siegel gemacht wurden. Ihr Forschungsgegenstand war ein zellulärer Schleimpilz, Dictyostelium discoideum. Dieser Pilz tritt unter bestimmten Umständen als Amöbe auf, unter anderem aggregiert er zu einem Zellorganismus, der sich wie eine Made bewegt und schließlich durch die Ausbildung, eigentlich fast wie eine Pflanze oder ein Pilz eben, eines Fruchtkörpers weiter vermehrt. Neuere Forschungen, also aus den Jahren 2002, 2003, haben nachgewiesen, dass diese Amöben sogar, wenn man so will, intelligent genug sind, den kürzesten Weg durch ein Labyrinth zu einer Futterquelle zu finden und sich das auch gegenseitig zu kommunizieren. Schätzings Irr sind damit ein fiktives Modell, um die Entdeckung weiterzudenken, dass aus der Aggregation simpler Organismen eine zu komplexesten Problemlösungen fähige Intelligenz entsteht. Die Irr sind eine amorphe Masse, die immer wieder andere Formen annehmen kann, die, wie die Schleimpilze, über Signalstoffe, sogenannte CAMPs, kommuniziert und die denken und erinnern kann. Wie beim Bienenschwarm, der ein weitaus längeres Gedächtnis hat, als das Leben einer Biene lang ist, ist es bei den Irr die unendliche Vielzahl der Einzelorganismen, aus der Denkfähigkeit und ein schier unendliches Gedächtnis erwachsen. Was die Irr intelligent macht und damit zum Feind der Spezies Mensch, die die seit Jahrtausenden geteilte Umwelt ausbeutet und zerstört, ist eine Eigenschaft, die die Irr zugleich virtuell und faktisch haben, als reine Möglichkeit im Einzelorganismus, als Faktizität, also reale Denkfähigkeit im Ganzen. Die Irr sind so die Verkörperung des Schwarms schlechthin, all dessen, was die Forschung über Swarm Intelligence oder Smart Network Solutions im Moment noch mühsam entziffert. Sie sind System und denken in Systemen, und dies macht ihre fundamentale Andersartigkeit, aber auch ihre Überlegenheit über den Menschen aus. Schätzings Gedankenexperiment, ist das meins? Geh da mal dran. Thank you. Ja. Gut, das war eine gute Zäsur. Schätzings Gedankenexperiment entwirft damit einen anderen Typus von Feindschaft und eine andere Form von Intelligenz und, wenn man so will, auch Intelligence. Den Feind zu erkennen, seine Mechanismen zu verstehen, bedeutet nicht nur, die Logik seiner Struktur zu entschlüsseln, sondern auch, sich selbst innerhalb dieser Freund und Feind umfassenden Logik denken zu können. Die Irr verkörpern das Netz, in das auch der Mensch immer schon verwoben ist. Anders als die Feindschaften der Moderne kann und darf diese Feindschaft zwischen Menschen und Irr nicht auf die physische Vernichtung des Gegners hinauslaufen. Also das ist eine lange Debatte, die im Roman geführt wird. Diese bösen Amerikaner und die Militärs und Geheimdienste gehen eben hin und sagen, wir müssen die halt vernichten. Das ist ein Krieg, die greifen uns an, wir müssen die vernichten. Und die Biologen sagen, wenn wir die vernichten, vernichten wir unsere eigene, also eine der wichtigsten Kräfte in dem Ökosystem, von dem wir nur einfach bisher nichts gewusst haben, weil die nicht richtig sichtbar sind und wir auch nie gewusst haben, was für eine wichtige Rolle sie spielen. Das heißt, der Feind ist so stark Teil des eigenen Lebensraums, dass man diesen Krieg nicht führen kann, indem man den Feind vernichtet. Die Irr können nicht vernichtet werden, weil dies die Grundlagen auch der menschlichen Existenz vernichten würde. Die Irr sind das Leben, sie sind das Meer, sie sind die Lebenswelt der Menschen. Diesen Krieg zu führen, die Irr zu verstehen, heißt, sich selbst als Element eines Systems zu denken, das Heterogenes umfasst. Mensch und Irr, deren Name nicht umsonst an Tier erinnert. Also die Irr sind auch irgendwie für die Verkörperung des Tieres. Der Tierhaftigkeit. Ich komme zum Schluss und damit noch einmal zu jener Formulierung Karl Schmitts zurück, dass der Feind unsere eigene Frage als Gestalt sei. Was in der Rede von den Terrornetzwerken oder in den Fiktionen von feindlichen Schwärmen genau ist die Gestalt unserer Frage. Also was lernt uns dieser Feind, was lehrt uns dieser Feind über unsere eigene Frage oder unsere eigene Sorge? Was wird hier abgewehrt, das eigentlich ein Aspekt unserer eigenen Existenz ist? Das Netzwerk, der Schwarm, ist einerseits zwar ganz das andere des Staats, der hierarchisierten, kontrollintensiven, auf Aus- und Einschlüssen beruhenden politischen Formen, in denen wir leben. Andererseits sind Netze und die amorphen Koordinationsbewegungen von Schwärmen genau das, was unsere sozialen, ökonomischen und medialen Lebenswelten prägt. Terrornetzwerke sind genau aus dem gebaut, was wir als soziales Band am höchsten schätzen: Vertrauen, Zuverlässigkeit, Glaube an eine gemeinsame Sache. Vernetztheit, die globale Verflochtenheit unserer Welt, sei es in Form von Märkten, Logistiken, Datenübertragung, Energieversorgung oder eben auch unserer Gesundheit, die im Phantasma von der einbrechenden Infektion bedroht erscheint. Diese Verflochtenheit oder Vernetztheit ist nicht nur eine Quelle von Versorgung, sondern auch eine der intensiven Sorge. Das Infektionsphantasma reicht mittlerweile bis hin in die Frage des Funktionierens von Datensystemen hinein. Das heißt, es geht auch natürlich immer um die Frage, wie funktioniert eigentlich unsere sozusagen Informationsvernetztheit auf dieser Ebene. Vernetztheit kann bedeuten, dass der Ausfall eines Teil des Systems schnell von anderen Teilen aufgefangen wird. Vernetztheit kann aber auch zur Eskalation eines lokalen Problems in globale Ausmaße führen. Die wahrscheinlich besten Beispiele für sowas sind Finanzmärkte. Alles ist mit allem verflochten, und wenn es so eine Stampede Bewegung gibt, dann führt das sehr schnell zu katastrophalen Konsequenzen. Wenn alles mit allem zusammenhängt, dann kann auch eine kleine Störung des Systems zu einer eskalierenden Verkettung von Störungen und so zur ganz großen Katastrophe führen. Die Netzwerke als Feinde, die zugleich die Lösung des Konflikts darstellen sollen, die Schwärme als Schreckensszenarien und als Utopie einer vollkommenen Intelligenz, wie bei Schätzing, sind gleichermaßen Verkörperungen unserer schlimmsten Ängste wie unserer kühnsten Träume. Was uns an Netzwerken fasziniert, ist zugleich das Ende eines überholten Begriffs von Kontrolle und Herrschaft, aber auch die Angst vor dem Verlust von Kontrolle und Beherrschbarkeit der Systeme, in denen wir und eben nicht nur wir leben. Vielen Dank.